Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. In der heutigen Podcast-Folge ist Stefanie Kuf-Schöttle zu Gast. Zuerst hatte ich die Idee, Stefanie einzuladen in den Podcast, um über rassismussensible Therapie und Beratung zu sprechen, weil sie dazu auch viel arbeitet. Das werde ich nachher in der Vorstellung noch erzählen. Schnell habe ich aber gemerkt, dass sich das Gespräch in eine ganz andere Richtung entwickelt, nämlich, dass es eher um die systemische Therapie ging und das Potenzial, was die systemische Therapie eigentlich bietet, gesellschaftliche Zusammenhänge in die Therapie mit einzubeziehen oder deren Einfluss auf die Psyche zu berücksichtigen. Ich fand es ganz schön. Die Podcast-Folge hat dadurch auch einfach einen sehr positiven Anstrich bekommen, hat sehr viel Mut gemacht. Und wenn euch die rassismussensible Therapie und Beratung interessiert, die Stefanie macht, schaut gerne auf der Website vorbei und folgt ihr bei Instagram. Ihr werdet sehen, sie hält regelmäßig Vorträge zu dem Thema, die ihr euch anhören könnt. Ich verlinke euch dafür auch noch mehr Informationen und weiterführende Ressourcen in den Shownotes. Jetzt stelle ich euch einmal Stefanie vor und dann steigen wir inhaltlich ein. Stefanie Kuf-Schöttle ist Diplompsychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Familiensozialtherapeutin und Paartherapeutin. Außerdem ist sie auch in Approbationsausbildung im systemischen Verfahren. Stefanie hat über 10 Jahre Erfahrung im Kinder- und Jugendhilfebereich. 2016 bis 2019 hat sie als Diplompsychologin bei Oprah gearbeitet. Das ist die einzige psychologische Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Seit 2016 ist sie auch in eigener Praxis tätig und macht Beratung, Therapie und Supervision für Einzelpersonen, für Fachkräfte, auch mit Fokus auf rassismussensibler Beratung und Therapie. 2018 hat sie My Urbanology gelauncht. Das ist eine Online-Plattform für schwarze Perspektiven und Ressourcen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und seit 2023 hat sie die Deconstruct Academy mitgegründet und leitet diese auch. Das ist eine Akademie, die Online-Fortbildungen zur Rassismussensibilisierung für Fach- und Führungskräfte entwickelt und durchführt. Sie machen da Workshops zu Diversitätsorientierung, Antidiskriminierung und Rassismussensibilisierung. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Außerdem ist Stefanie Mitglied im Praxisbeirat Diversität an der Charité und seit 2024 auch Aufsichtsrätin bei der DGSV, also bei der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Ich würde jetzt gerne zum Einstieg in die Folge für die Personen, die das noch nicht wissen oder nicht wissen, was es ist, die systemische Therapie einmal ganz kurz erklären. Es gibt in der Psychotherapie in Deutschland 3 anerkannte Verfahren, die sozusagen eine Abrechnung der Psychotherapie über die Krankenkasse ermöglichen. Das ist die Verhaltenstherapie, das sind die psychodynamischen Therapieverfahren, also die Psychoanalyse und die tiefenpsychologische Therapie und seit ein paar Jahren erst nun auch die systemische Therapie. Die systemische Therapie begreift Probleme eher nicht als Störung eines einzelnen Menschen, sondern als Folge einer Störung im sozialen Umfeld dieses Individuums, also des gesamten Systems, zum Beispiel das Familiensystem oder die Schule oder auch das Arbeitsumfeld. Der Kerngedanke der systemischen Therapie ist dabei die Annahme, dass der Schlüssel zum Verständnis und zur Veränderung von Problemen weniger in der Person allein liegt, sondern eben in dem zum Beispiel familiären Zusammenhang, in dem das Problem steht. Neben der systemischen Therapie würde ich gerne noch einen anderen Aspekt im Vorfeld aufgreifen, weil Stefanie und ich unter anderem auch über eine gewisse, ich sag mal, Nähe und Distanz und Regeln diesbezüglich im Therapieraum sprechen. Und für die Personen, die nicht so richtig wissen, worum es da geht, würde ich das gerne noch im Vorfeld einmal erklären und habe auch nochmal mit Stefanie geschrieben. Sie hat mir noch eine Sprachnachricht zu dem Thema geschickt, die ich euch hier auch noch einblenden werde, um das im Vorfeld einfach ein bisschen einzuordnen, damit auch die Personen sich abgeholt fühlen, die vielleicht noch nicht so richtig was damit anfangen können oder nicht so tief im Thema drin sind. Und zwar ist die Abstinenz, die sogenannte Abstinenz, ein zentraler Begriff in der Psychotherapie, besonders in der Psychoanalyse. Und zwar bezieht sich das aber auf die therapeutische Abstinenz. Und dieser Begriff betont die Notwendigkeit, dass Therapeuten die therapeutische Beziehung nicht für eigene Interessen oder Bedürfnisse ausnutzen dürfen. Also ich darf zum Beispiel nicht als Therapeutin meinem Patienten im Anschluss an die Stunde sagen, ach, Sie wohnen doch neben einer Post, können Sie mal bitte meinen Brief mitnehmen. Das wäre ein sehr plakatives, aber eingängiges Beispiel. Also diese therapeutische Abstinenz umfasst sozusagen eine neutrale und distanzierte Haltung des Therapeuten oder Therapeutin, um den PatientInnen einen sicheren Raum für die Auseinandersetzung mit seinen oder ihren Problemen zu ermöglichen. Diese therapeutische Abstinenz hat nun auch noch andere Aspekte und ihr werdet dann im Podcast auch sehen, inwieweit Stefanie und ich darüber sprechen. Die therapeutische Abstinenz als solches ist vor allem entstanden aus einem Aspekt von, hier ist eine Machthierarchie im Therapieraum und da muss jemand vor jemand anderem geschützt werden, ne? Weil es vor allem in der Geschichte der Psychoanalyse auch viele missbräuchliche Therapeut-Patientin-Beziehungen tatsächlich gegeben hat. Und ich blende euch aber jetzt nochmal die Sprachnachricht von Stefanie ein, wo sie einfach nochmal ein paar Aspekte aufgreift und einfach vor allem dazu einlädt, auch da die Haltung nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern einfach sich nochmal zu fragen, woraus ist das entstanden, wer sollte da vor wem geschützt werden und was ist eigentlich die eurozentristische therapeutische Haltung und dürfen wir auch den Mut manchmal haben, die anders zu denken, ohne dabei aber natürlich gewisse Grenzen und gewisse ethische und moralische Richtlinien, die natürlich sehr sinnvoll sind in der Psychotherapie, ohne die natürlich zu untergraben.
Ja, viele Modelle, unsere Modelle, die wir in der Psychotherapie anwenden, sind zutiefst eurozentristisch geprägt. Sie betonen Distanz, emotionale Zurückhaltung und eine sogenannte professionelle Neutralität. Gleichzeitig ist ja, finde ich, sehr spannend oder wichtig zu hinterfragen, auch wer hat eigentlich entschieden, dass zum Beispiel Distanz der therapeutische Standard sein soll und unter welchen sozialen und historischen Bedingungen wurde zum Beispiel dieses Verständnis auch von Beziehungen überhaupt entwickelt. Weil diese Vorstellung von Professionalität entstanden eben in spezifisch weißen, bürgerlich-akademischen Kontexten, geprägt auch von Idealen wie Kontrolle, Rationalität und emotionale Distanziertheit. Doch ja, die sind einfach nicht universell. Sie spiegeln ein bestimmtes kulturelles Verständnis davon wider, was eigentlich als professionell gilt. In machtsensiblen, rassismuskritischen, therapeutischen Kontexten braucht es aber meiner Meinung nach ein anderes Verständnis, eines, das Beziehungen nicht reguliert, sondern ermöglicht und Resonanz, klare Haltung und präsente Bezogenheit als zentrale Ressourcen begreift und einbringt, weil ja, wirklich neutral ist. Niemand ist, gibt keine Neutralität, keine Position zu beziehen ist auch eine Position, und zwar eine, die die bestehenden Machtverhältnisse stabilisiert. Und Heilung beginnt meines Erachtens einfach dort, wo Resonanz möglich ist. Wo klare Positionierung Sicherheit schafft. Und wo Menschen eben nicht nur analysiert, sondern eben als ganze Personen gesehen, anerkannt und begleitet werden können.
Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Anhören der Podcast-Folge. Ja, hi Stefanie. Vielen lieben Dank, dass du heute im Podcast bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Als erstes habe ich dir ja auch schon so ein bisschen angeteasert, stelle ich allen Personen, die im Podcast zu Gast sind, die Frage, was ist denn deine Assoziation zu Mythos Psyche? Also gerne beide Worte in Verbindung, aber auch einzeln, wie was dir gerade so in den Sinn kommt.
Also ich habe da ganz kurz drüber nachgedacht heute Morgen und dachte, ich glaube, der also das beschäftigt mich gerade total, also was wir gelernt haben über Psyche und psychische Gesundheit vor allem und was es auch für den Beratungs- oder Therapieraum heißt. Und dachte mir, ich glaube, ein Mythos, der sich einfach der sich hartnäckig hält, ist einfach, dass psychische Gesundheit fernab von Einbettung in Machtverhältnissen und den Strukturen, die wirken und konstruiert wurden durch Menschen seit Jahrhunderten, um Macht auszuüben, dass die fernab davon gesehen werden kann. Weil das, was ich einfach beobachte durch die Beratungen oder auch durch Eigenreflexion, ist, dass es einfach total verwoben ist und total nachvollziehbare auch Reaktionen sind auf das, was wir treffen und einen Umgang damit suchen, ja. Mhm.
Und es ist ja nun so, dass du ja sehr häufig eingeladen wirst für Talks und was weiß ich, Vorträge und keine Ahnung, um über den Einfluss von Rassismus auf die Psyche zu sprechen. Natürlich werden wir darauf auch noch kommen, aber weil du das jetzt auch gerade so gesagt hast, würde ich dich gerne fragen, was ist denn so, was sind denn Dinge, wenn du da jetzt schon so dran denkst, okay, die Gesellschaft und das System und der Einfluss auf die Psyche, was dir da so häufig irgendwie begegnet im Therapieraum?
Na, also auf jeden Fall patriarchale Strukturen. Also das ist sowohl bei queeren Paaren als auch jetzt heterosexuell ausgerichteten Paaren, wo ich einfach merke, dass es einfach die Bilder sind, die Rollenbilder und die damit verknüpften Aufgaben und Begrenzungen, die wahnsinnig viel Kraft kosten, ja, darin irgendwie einen Weg zu finden und zu Fairness zu finden. Und auch dazu zu finden, dass Menschen sich gegenseitig eben auch in ihre Kraft und in ihr Licht kommen lassen können. Also ein bisschen schwierig, aber weil diese Rollen so fest sind und das ein ganz schöner Kampf ist, sich daraus zu arbeiten. Und manchmal wünschte ich mir, wir hätten da alle ein bisschen weniger mit zu tun, weil das wahnsinnig viel Kapazitäten einfach nimmt. Und auch ja, und auch viele Menschen einfach lange und dauerhaft in Abläufen und in Gewohnheiten und in Bindungen hält, die so vielleicht einfach, ja, nicht das ganze Potenzial entfalten und wir sozusagen auch oft in so einem defizitären Erleben sind. Und nicht, weil wir jetzt uns nicht auch zufrieden geben können oder glücklich sein können mit dem, was wir haben, sondern weil wir einfach merken, es wäre gar nicht so viel nötig, um noch mehr das zu leben, was wir eigentlich alle ersehen, aber das ist eben sehr stark begrenzt durch die Strukturen, ja.
Und ich meine, du arbeitest ja auch als Paar- und Familienberaterin auch oder nur als Paarberaterin?
Genau, also ich habe jetzt gerade in letzter Zeit keine Familien gehabt. Ich habe sehr viel Einzelklientinnen und Paare sozusagen. Das ist so, ja, und habe aber, komme aber aus 10 Jahren Kinder- und Jugendhilfe. Deswegen, also ist das jetzt nichts, was nicht immer wieder mal meinen Weg kreuzt, aber es ist gerade jetzt nicht mein Hauptfokus.
Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass man wenn man mit mehreren Menschen sozusagen arbeitet in der Praxis, dass man ja auch noch mal ganz anders diese festen Rollen und diese gelernten Rollenmuster und sowas sieht. Also natürlich auch in der Arbeit mit Einzelpersonen, aber
Ja.
gerade du bist ja auch systemische Therapeutin und dass man da ja irgendwie diese also wie sich das gegenseitig bedingt und in den Familien und in den Paaren sozusagen wirkt, auch noch mal viel deutlicher sehen kann.
Total. Und deswegen sind es ja auch, merke ich daran eben, sind auch eben die Strukturen. Es ist nicht, dass es einen Übeltäter, eine Übeltäterin gibt und die andere Person sozusagen leidet darunter, sondern alle leiden. Und alle sind in ihren Rollen und alle versuchen irgendwie einen Umgang und Weg damit zu finden. Natürlich gibt es Unterschiede, das wissen wir ja, wer davon wie viel profitiert und manche haben deswegen auch einen größeren Veränderungswunsch als andere. Aber dennoch, und das ist ja auch so ein feministischer Gedanke, ist ja die Befreiung für alle, die darin steckt und die leider ja derzeit nicht gerade immer gesehen wird. Aber das ist ja eigentlich die Grundidee gewesen, ne? Dass wir uns alle aus verschiedenen Ideen ein Stück weit mehr herauslösen können, um wirklich zu gucken, okay, wer wollen oder können wir eigentlich jetzt sein mit dem, wie wir hier sind, so, ja.
Ja. Du bist, glaube ich, doch, du bist auch die erste systemische Therapeutin bei mir im Podcast. Ich finde das ja auch immer spannend, weil ich den Eindruck habe, dass systemische Therapie noch mal ganz anders dazu einlädt, diese gesellschaftlichen und halt systemischen Zusammenhänge, in denen wir leben, irgendwie zu reflektieren. Ist es dein Eindruck, dass das was ist, was man durch die systemische Ausbildung vielleicht eher noch macht, als jetzt zum Beispiel in der TP oder in der Verhaltenstherapie? Oder ist es auch etwas, was man sich selber ein bisschen heranziehen muss? Also sozusagen nicht nur das System Familie zu betrachten, sondern die ganze Gesellschaft halt.
Also letztendlich gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall eine Ausrichtung, eine Haltung, die das begünstigt, dass man das tun kann, vielleicht auch noch mehr als andere, weil es ja eben darum geht, zu sagen, ne, wir existieren nicht nur für uns und auch unsere Störungs- oder Störungen, Probleme sind nicht losgelöst von der Umwelt, sondern wir sind in Austausch und das, was sich an Symptomen bildet, ist auch ein Austausch von Kommunikationsstörungen oder ein Austausch oder auch ein Zeichen dafür, dass ich zum Beispiel Symptomträgerin bin für darunterliegende Themen, die woanders an einer anderen Stelle sind oder die ich transgenerational trage oder so. Insofern die Systemik hat eigentlich total das Potenzial und die Kraft darin, kommt ja auch aus so einer, im Grunde aus so einer Bewegung, sich gegen die damals etablierten Haltungen zu richten, ne? Also wie der Mensch und die Psyche funktioniert und das zu öffnen und weiterzumachen. Aber natürlich ist es immer noch sehr davon abhängig, immer noch, ob das, ne, ob ich persönlich mich dafür interessiere, also welchen Aspekt ich sozusagen darin sehen will, ob ich das mit einschließe. Ich glaube, da tut sich aktuell viel, auch durch junge sozusagen Psychotherapeutinnen in Ausbildung, sozusagen die systemische Ausbildung machen oder eben Approbationsausbildung machen, die sagen, wir wollen gerne mehr lernen zu den Strukturen, zu Macht. Wir wollen das gerne mehr etablieren und mehr nutzen und mehr verstehen, was können wir damit machen. Aber so wie es jetzt gerade ist, würde ich sagen, gibt es einige Institute, zum Beispiel Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitute, die sich auf den Weg gemacht haben und andere, die noch gar keinen sozusagen Connection dazu haben, das wirklich gesellschaftspolitischer und auch in Bezug auf eben Rassismus und ja, andere Strukturen nochmal anzuschauen.
Und du hast jetzt gerade schon den Begriff der Symptomträgerin verwendet. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Also ich habe das immer eher so. Ich bin ja, komme ja nicht aus der systemischen Therapie, aber es hat sich bei mir so eingebrannt, wenn zum Beispiel ein Kind in der Familie halt irgendwie Symptome entwickelt, dass man dann eben eher von einem Symptomträger oder Symptomträgerin spricht, anstatt zu sagen, die Person ist irgendwie krank oder so, sondern im
Ja.
System gibt es ein Problem und die Symptome kommen halt bei diesem einen Menschen irgendwie zum Vorschein, aber man kann jetzt nicht diesen einen Menschen sozusagen als mit dem Problem behandeln.
Genau, weil früher war es ja klassisch so, dass man eben eine Person, die quasi in Anführungsstrichen nicht funktioniert, geht zu einem Therapeuten und versucht wieder anschlussfähig zu werden, also entweder andere Menschen zu entlasten, dadurch, dass sie wieder besser funktioniert oder wieder mehr teilnehmen zu können oder eben weniger Leidensdruck zu haben. Und klar, die Systemik öffnet diesen Raum und sagt, ja, aber wozu dient es auch? Also was ermöglicht dieses Verhalten innerhalb des Systems, sozusagen als erstmal kluge, intuitive Reaktion auf das, wo man sich vorfindet und sozusagen Verhaltensweisen, Reaktionen als Coping-Strategien, als in sich stimmig in das System erstmal zu begreifen und zu gucken, okay, wer profitiert, wer würde Veränderungen bemerken, wer würde sie zulassen, für wen wäre es problematisch. Das habe ich ganz oft, dass, also zum Beispiel Sucht ist das sehr oft ein Thema, wenn eine Person dann wirklich trocken wird oder eine Person wirklich irgendwelche Verhaltensweisen verbessert, dass du oft merkst, oder bei Mehrgewichtigkeit, wenn dann eine Person wirklich in der Partnerschaft total abnimmt, ja, dann hast du aber oft nicht den Partner auf der anderen Seite oder die Partnerin, die sagt so, ey, voll cool, dass du das geschafft hast oder voll cool, dass du nicht mehr trinkst. Also das, was immer als Problem besprochen wurde, wenn das plötzlich eigentlich nicht mehr existiert oder nicht mehr in der Form, dann siehst du das Gegenpendant meistens nicht jubeln. Und das hat oft was damit zu tun, dass ja, das eine Dynamik war, die sich gegenseitig befördert hat und wo die andere Person auch was davon hatte, dass die andere Person sozusagen in der Rolle der dysfunktionalen Person war. Und das finde ich mal super spannend, ne? Weil wenn es so einfach wäre zu sagen, so, oh ja, wenn das weg ist, ist doch wieder alles gut. Stimmt natürlich nicht, sondern wenn das andere weg ist, dann kommen eben ganz andere Dinge zum Vorschein oft. Und das ist ja das, was das System vielleicht befürchtet oder wo irgendjemand gerade noch nicht in der Lage ist, hinzuschauen.
Ja, spannend. Und ich kann mir ja schon auch vorstellen, dass man diesen Ansatz auch gut auf die Gesellschaft anwenden kann. Also, dass Menschen, die psychisch krank werden, das, also ich meine, da gibt es ja auch genug Studien, ne? Armut, Rassismuserfahrungen, Sexismuserfahrungen. Die Menschen sind häufiger betroffen von psychischen Erkrankungen und es ist ja irgendwie ein ähnliches Prinzip.
Ja, eigentlich sage ich auch immer, das, was ich mit Paaren, also wenn ich Paare habe und wir arbeiten dann intensiv, dann sage ich immer, Leute, wenn wir das schaffen, hier zu lösen oder so zumindest so zu bearbeiten, dass wir das Gefühl haben, wir können verbunden bleiben da drin, dann können wir es auch im Großen schaffen, weil ne, kleine Systeme sind Spiegel von großen Systemen und große Systeme von kleinen. Also das hängt halt alles zusammen und das ist wirklich eine Herausforderung. Also das sehe ich ja schon bei Paaren, ne, bei zwei Personen, was das bedeutet, wenn es da Unterschiede in den Privilegien, in den Positionierungen, alles gibt, wie man damit umgehen kann. Und dann ja, sehen wir es ja auch gesamtgesellschaftlich gerade, ne, diese Pole, diese Ängste, die da drin stecken vor Veränderungen, die wir nicht wissen, also wo sie hinführt und dann dieser Rückfall in Altes, Bekanntes. was aber auch destruktiv war, weswegen wir uns eigentlich daraus entwickelt hatten und so. Das ist ja wie so ein, man ist einen Schritt vorgegangen, man geht wieder drei zurück aus Angst. Das ist ja diese ständige Dynamik. Und das hast du eben überall, bei Familien, bei Paaren, bei dir selbst.
Ja.
Natürlich in der gesamten Gesellschaft, ja.
Dass man in Stresssituationen auf die psychischen Muster zurückgreift, die man halt irgendwie früher vielleicht auch angewendet hat, ne?
Ja, du greifst da drauf zurück und du, ne, also es kostet dann auch erstmal nicht so viel Kapazität, muss man halt sagen, das Gehirn und die Psyche. Ich glaube, die versuchen ja auch sozusagen entlang der Kapazitäten zu handeln. Und natürlich ist die Komplexität der Welt, so wie sie jetzt ist, also so wie sie sich uns jetzt darstellt, durch Medien, Social Media, durch alles, was wir jetzt irgendwie mehr verstehen, die Zusammenhänge, die Komplexität ist natürlich so enorm gestiegen, auch in der Wahrnehmung und in dem, ja, wir haben es einfach nie so wahrgenommen, wie komplex es ist, dass ich glaube, dass es viele Menschen einfach total erschlägt oder ängstlich werden oder dann irgendwie eben nicht der Mut da ist zu sagen, ach krass, jetzt sehen wir endlich mal, was alles abgeht und wir versuchen hier irgendwie noch mehr zu verstehen und zu gucken, wo können wir eigentlich was bewegen und was hat das dann irgendwie für Nutzen oder so, sondern dass dann eben viele denken, boah, ich steige aus, ist mir einfach zu viel. Eigentlich läuft alles besser, das hat funktioniert irgendwie und jetzt plötzlich sind wir hier zu Hause, wollen plötzlich alle irgendwas anderes als früher und jetzt in der Gesellschaft oder Arbeit irgendwie will jetzt jeder irgendwas und ich fühle mich damit überfordert und ziehe mich wieder zurück zu dem, was ich kenne und das merkt man ja auch gerade, da geht es ja ganz viel drum und es ist halt voll schade, weil ich glaube, also ich kann jetzt nicht eine Person oder eine Regierung oder sonst was benennen, wo da jetzt, wo ich sage, da tue ich den Finger drauf zeigen, aber ich wünsche mir manchmal, wir hätten es als Gesellschaft oder würden es weiterhin daran arbeiten, vielleicht noch mehr an Visionen zu arbeiten, ne, als eben nur diesen Fokus so auf diese Ängste zu legen und die so zu schüren, sondern wirklich zu gucken, so, aber was würde uns denn winken am Ende des Tages, wenn wir das schaffen könnten? Manche Dinge einfach mal auszuprobieren, neu zu leben und das auch kurz auszuhalten, dass es unbekannt ist. Ich glaube, das kennt man ja auch von sich selbst, dass man einfach lange in Dingen bleibt, wo man denkt, so, ja gut, da ist ja aber auch komfortabel und da funktioniert ja auch viel, auch wenn man aber merkt, manches funktioniert irgendwie nicht mehr so. Aber diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ach, ich probiere das jetzt einfach mal und da werden mir vielleicht Sachen um die Ohren fliegen, aber ich werde vielleicht auch Dinge sehen, die ich einfach nie zuvor für Möglichkeiten hätte. Für mich und mein Leben oder meine Umgebung, das ist ein Riesenschritt. Und wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, ja, ist das einfach klar. Es ist eine Riesensuchbewegung. Und das Einlassen und das Vertrauen auf das Chaos, dass es auch irgendwo im Chaos immer noch was gibt, was gut sein kann und besser sein kann. Aber das ist ja fast so, ne, aber das ist halt sehr, ich sage immer spiri, aber es ist halt eben so ein Vertrauen. Und wir kommen aber alle aus Trauma und Chaos und es ist sehr viel passiert in der Menschheitsgeschichte, was diesen Glauben daran, dass irgendwie es gut werden kann, sicherlich auch mich erschüttert hat. Und ich glaube, dass das aber so ein Thema sein könnte, wo ich mir wünschen würde, dass man sich da ganz anders mit beschäftigt, als Schulfach oder so, dass man wirklich diese Selbstreflexion, dieses Wer bin ich eigentlich, was nehme ich wahr, was macht mir Angst, was stärkt mich. Dass wir so Resilienz, was ja ab und zu in manchen Schulen jetzt schon gemacht wird, so Resilienzstunden oder so. Ich glaube, das bräuchte man einfach durch die Bank. Also für alle Menschen diese Möglichkeiten. Ne, das sind ja erstmal Möglichkeiten. Das ist ja gar nicht so wie so eine Pflicht, sondern überhaupt die Möglichkeit, sich kurz innezuhalten und zu sagen so, okay, was ist eigentlich los? Und ja, aber wir wissen, wie es ist, dass der Kapitalismus und alle möglichen anderen Systeme stehen denen auch entgegen. Ne? Es geht um Effizienz, es ist manchmal schwierig möglich, sich rauszuziehen oder man hat natürlich wieder enorme Konsequenzen, überhaupt mal Zeit sich zu nehmen, das alles zu für sich dann Position zu finden. Ja, das sind Entscheidungen treffen auf diesem Weg, ja.
Ich glaube, auch das ist ja so sehr, also den Fokus irgendwie dann doch wieder auch auf was Positives und eine positive Idee zu lenken. Ne? Also ich meine, du hättest jetzt ja auch darüber reden können, wie schlimm das gerade alles ist mit der aktuellen Regierung und keine Ahnung, aber du hast halt irgendwie, finde ich, Worte gefunden, die auch voll schön als Schlussworte schon. Wir hören jetzt noch nicht auf, aber weißt, es ist so the positive ending so. Und auch da habe ich den Eindruck, das ist so voll die Stärke, also sicherlich auch von dir als Mensch, das hat ja auch was damit zu tun, aber eben auch in der systemischen, dass man eben sich nicht immer nur darauf fokussiert, was ist das Problem und wo ist es irgendwie schwierig, sondern wie kann es sein und was brauche ich dazu, welchen Mut oder so.
Und das sagt man auch in der Systemischen, sagt man ja auch, sozusagen, man darf in der Problemtrance sozusagen oder kann man sich eine Weile aufhalten, aber dann guckt man eben auch dieses Narrativ, diese Geschichte, die man sich erzählt und ja, dass man die sozusagen auch ein bisschen erschüttert und ein bisschen rüttelt und guckt, okay, stimmt denn alles da drin so, wie du es siehst oder wie du es dir erzählt hast oder wie es erzählt wird, ne? Also, weil ja, man wiederholt ja oft eben bestimmte Ideen und Narrative und muss sie teilweise auch mal dekonstruieren dürfen, ja. Also ins Chaos, ne, das, was ich vorher schon gesagt habe mit dem Chaos, das ist was, was mich gerade sehr beschäftigt, aber sozusagen den Mut, kurz auch ins Chaos zu gehen und zu sagen, was ist denn, wenn das alles so vielleicht anders wäre oder manches davon überhaupt nicht stimmen würde, was wäre denn dann? Was würde das für mich bedeuten, für uns, für alle? Ja.
Ja. Ich habe jetzt für so ein paar Sitzungen, ich glaube so 5 Sitzungen haben wir gemacht, so eine Gruppe geleitet zum Thema Male Gaze und haben wir ganz am Ende so eine imaginative Übung gemacht, sich mal vorzustellen, wie wäre denn die Welt ohne, also ohne Male Gaze ist halt schwer zu sagen, weil der ja das ganze Patriarchat dranhängt, aber ne, und die Personen sollten sich einfach irgendwie einen Raum vorstellen, wo sie eben gerade sind und so. Und das war auch super spannend, was da so kam, was sich verändert. Und das ist ja auch ein bisschen das, ne, also sich mal erlauben, in so eine Richtung mal zu träumen und dann zu merken, ah, und den Effekt hat das auf mich. Also nicht nur jetzt bei Male Gaze zum Beispiel, was denke ich, wie ich mich anziehen muss, sondern auch, ich werde gar nicht mehr so neugierig auf andere Personen oder ich, ne, also diese Offenheit geht verloren und das können wir ja auch gewinnen, wenn wir irgendwie uns mal zumindest gedanklich halt darauf einlassen, ne, was du jetzt gesagt hast. Man muss ja nicht gleich sagen, ich reiße jetzt komplett alle Säulen meines Lebens ein und mache jetzt mal alles
Nee.
komplett anders, sondern
Nee, aber sie überhaupt denken dürfen. Ich finde es total gut. Also solche Gruppenmeditationen würde ich total begrüßen, wenn es das so echt so Massenveranstaltungen gäbe, wo man Utopien miteinander wirklich so meditativ oder so eine Reise kurz mal denken darf, weil ja, das öffnet einfach total viel. Ich meine, andere Leute konsumieren deswegen Cannabis oder irgendeine Droge, um letztendlich kurz diese Öffnung zu haben. Und ich glaube aber, das geht auch ohne. Also das geht auch, wenn man sich das erlaubt. Und ich glaube, in der Erlaubnis steckt eben auch sehr viel. Ne? Also weil Erlaubnis zu geben, ist gleichzeitig eben auch oft sehr bedrohlich. Ne? Was ist denn, wenn ich mir erlaube, die Welt so und so zu denken oder meine Welt so und so zu denken? Ist einfach oft Angst, aber die Angst ist ja nur sozusagen, habe ich neulich auch meinem jungen Cousin gesagt, der 18 ist und auch natürlich bestimmte Ängste hat und so, habe ich gesagt, die Angst ist erstmal ja wie so ein Begleiter oder wie so eine Freundschaft, die sagt so, ah, Achtung, ne, ich will dich schützen, aber hinter der Angst, ich sage immer, das Angst ist ja ein Zeichen dafür, dass du kurz davor bist, auf Mutiges zu tun und du bist mutig, weil dahinter ist was, was du nicht kennst, aber dahinter fängt das Leben an, ne, hinter dieser Angst, das ist nämlich dieses Einlassen aufs Chaos, dieses Einlassen aufs Unbekannte und ich glaube, das ist das, ja, was wirklich Arbeit bedeutet, zu sagen so, boah, ich weiß es nicht, was kommt. Es kann schlechter sein, es kann besser sein, aber ich gucke es mir trotzdem an. Ne? Und da merke ich so, das ist in Therapie auch oft Thema, so diesen Mut zu haben, Dinge zu denken überhaupt. Nicht zu machen, sondern zu denken, auch das zu unterscheiden. Die Menschen haben oft Angst, dass wenn sie es einmal gedacht haben, dass sie es dann gleich tun müssen. Aber auch das ist natürlich Quatsch.
Ja, das ist, ich merke schon, das geht bestimmt heute noch in eine interessante Richtung. Ich würde gern trotzdem nochmal sozusagen so ein bisschen zu einem, also sozusagen zum Negativeren, wenn man das überhaupt so sagen kann, kommen, um dann aber, ich habe so ein paar Fragen auch an dich in Bezug auf so Psychotherapie, wo ich jetzt schon so ein bisschen so eine Ahnung habe, dass das bestimmt super interessant und auch sehr positiv wird. Eine Frage, die ich an dich habe, vielleicht auch für die Personen, die jetzt irgendwie zuhören und das auch noch nicht so wissen oder sich noch nicht damit so auseinandergesetzt haben. Den Einfluss von Rassismuserfahrung auf die Psyche würde ich mal ausklammern, weil da gibt es, ich habe die Folge gemacht mit Timo Slotter zum Einfluss von
Ah ja.
Diskriminierungserfahrung auf die Psyche und da
Gibt schon
erklärt er das
viel.
ganz gut. Ich würde aber gerne deine Meinung wissen zu, inwieweit sind denn Rassismuserfahrungen, aber auch andere Diskriminierungserfahrungen, die man macht, dann tatsächlich auch als traumatische Erfahrungen einzuordnen und wie sieht es oder wie siehst du das diagnostisch vielleicht auch?
Na, also es gibt ja Carter aus den USA, der ein Buch geschrieben hat, wo es ganz, also aus explizit um Rassismus und Trauer geht, weil, soweit ich weiß, hat er oft vor Gericht also auch Gutachten erstellt und hat sozusagen gemerkt, dass wenn es Kriminalfälle gibt, ne, also wenn jetzt irgendwie Gewalt im Spiel war, dass er oft nicht argumentieren konnte mit dem Thema Trauma, weil sozusagen ja die Diagnostik so oder die Diagnose so, wie sie jetzt ist, eben einfach so dieses kumulative Trauma von Diskriminierungserfahrung, Rassismuserfahrung nicht als Kriterium aufnimmt, um Trauma zu beschreiben. Und deswegen hat er quasi Messinstrument oder eigentlich eine ja, Interviewleitfaden und einen Fragebogen entwickelt. Und auch ein Modell entwickelt, wo er eben beschreibt oder erfasst, wie Rassismuserfahrung sozusagen auch, wenn sie erstmal einzelne Mikroaggressionen sind, aber über die Zeit so eine Grenze überschreiten können und dann traumatische oder Traumafolgestörungen mit sich bringen können. Ja, damit das sozusagen, das ist natürlich noch nicht aufgenommen, aber letztendlich arbeitet er und, glaube ich, viele andere auch darauf hin, dass das sozusagen mit berücksichtigt wird in der Diagnostik. In Deutschland sind wir ja, also in Deutschland gibt es die erste, tatsächlich die erste Studie dazu, die quasi diesen Fragebogen von Carter übersetzt hat ins Deutsche. Gerade bei einer größeren Gruppe von rassismuserfahrenen Menschen versucht zu erfassen, ob dieser Fragebogen eben auch valide ist, hier für den Kontext und Trauma Folgestörungen erfassen kann, die mit Rassismus assoziiert sind. Also das ist ganz klar, also belegt, dass dieser Zusammenhang existiert, dass da, ne, das sind, wenn ich an sein Modell denke, er sagt, dass du halt Rassismuserfahrungen auf verschiedenen Ebenen machen kannst und wenn die sozusagen als unkontrollierbar wahrgenommen werden, als belastend, und da gibt es auch so ein, zwei andere Kriterien, plus sozusagen, dass du diese typischen PTBS-Symptome hast, also so Hypererregung, dann aber auch Intrusion, also du denkst quasi an diesen Vorfall oder du hast Albträume davon, oder du vermeidest einfach viele Situationen, also wenn die üblichen sozusagen Kriterien da sind, aber dann aber auch noch so andere Cluster mit einbeziehst, wie zum Beispiel sehr starke Spiritualität oder sehr große Überperformance oder so. Also sowas schließt er auch mit ein, was ja in den USA total Sinn macht, weil diese starke Spiritualität, also auch gerade zum Beispiel der schwarzen Bevölkerung dort, ja auch eine als Coping-Strategie verstanden werden kann auf jahrhundertelange Versklavung und Unterdrückung. Genau, also das, und das stelle ich auch immer in meinen Fortbildungen vor, das Modell und so die Fragen, die man dazu ja, eben auch fragen kann, um es so ein bisschen zu erfassen, so nach seiner Idee. Ja, wobei das in Deutschland immer ein bisschen, also ich finde es so, ich bin gespannt, was der Fragebogen jetzt ergibt, der gerade getestet wird, weil die 1-zu-1-Übertragung gar nicht so einfach ist, finde ich. Von amerikanischen auch Narrativ ins Deutsche. So. Und in Deutschland hat man auch eben herausgefunden, dass über Rassismus zu sprechen und als solches auch zu begreifen, haben einige Studien gezeigt, gar nicht so einfach ist. Nämlich es kann sein, gerade bei jungen Leuten, dass sie eine ganze Fülle von Rassismuserfahrungen machen. Wenn du sie aber fragst, ob sie Rassismuserfahrungen machen, sagen sie nein, weil sie quasi nicht dies gelernt haben. Es gibt kein eingeschliffenes Narrativ dafür, was ist Rassismus. Wenn du dann aber ganz viele Einzelbeispiele gibst, dann sagen sie, oh ja klar, das ist der Alltag so. Und auch das zum Beispiel macht schon die Erfassung, muss man sich bei der Anamnese einfach fragen, ne, wenn man jetzt eine neue Klientin hat oder so und dann in den Prozess geht und zu gucken, was erlebt diese Person und was ist alles da, einfach auch schon zu überlegen, kann ich vielleicht konkrete Situationsbeispiele mit reinnehmen, anstatt nur zu fragen, haben Sie Rassismus oder Sexismus oder Ableismus erlebt, weil die Menschen darunter gar nicht genau wissen oft, was da alles so assoziiert ist mit. Oder wollen sie auch nicht so wichtig machen oder so. Ne? Also da sind auch so Hemmnisse oft, weil es so große Wörter sind. Aber wenn man fragt, so kamen sie schon mal nicht an die Türklinke, weil sie zu hoch gebaut war oder keine Ahnung, wurden sie als weiblich positionierte Person schon mal schlechter bezahlt oder hatten weniger Chance oder was weiß ich, dann sagen die Leute, ja klar, das kenne ich, das ist Alltag. So.
Ja, eben, das ist, da habe ich auch gerade gedacht, das ist ja oft einfach dann halt auch schon so normalisiert, dass, oder vielleicht auch,
Ja.
ne, wenn man es halt von klein auf erlebt,
Ja.
dass man es gar nicht anders kennt und gar nicht weiß, ah, das ist irgendwie, ich
Ja.
werde halt auf eine Art und Weise behandelt, die eigentlich anders sein müsste,
Genau,
sozusagen.
das ist total normalisiert. Ne, und das ist ja auch Sinn und Zweck, sozusagen, das nicht an den Schulen zu lernen oder so. Ne? Dass man's, also es wird eben, dass es eben nicht in Frage gestellt wird. Das macht ja Sinn. Weil wenn jetzt jeder, wenn jetzt jede weiblich positionierte Person sich fragt, ob das fair ist, dass sie zu Hause irgendwie mehr bei den Kindern ist als der Mann, also so quasi im großen Stil, dann funktioniert es halt nicht mehr. Ne? Oder
Ja.
wenn, ja, oder wenn sich alle Personen, die quasi niedrigere Bildung genossen haben, fragen, ob sie nicht, also quasi nicht mehr denken, sie sind halt nicht so schlau, sondern einfach denken so, ah, krass, ich wurde systematisch, von Anfang an wurde es gar nicht so richtig gefördert, oder weil es ja braucht auch eine gewisse Quote an Menschen, die halt die sozusagen verschiedene Arbeit machen. Und das, so ist es halt gebaut, dass es einfach viele Menschen gibt, die die Arbeit machen, dann gibt es die, die die Arbeit machen, dann gibt es die, die die Arbeit machen. Dann, ja, sagen vielleicht manche so, nö. Habe ich keine Lust mehr drauf. Also, weißt du, deswegen, es
Ja.
ist halt, wir sind innerhalb dieser Systeme sozialisiert, die so strukturiert sind, wie sie sind. Und manches davon macht Sinn, manches kann sicherlich viel kritischer hinterfragt werden, aber es ist eben auch nicht, wird nicht gerade gefördert, dass es kritisch hinterfragt wird, weil es eben viel Veränderung mit sich bringen würde oder auch Unfrieden im ersten Schritt.
Ja, meine nächste Frage wäre auch gewesen, warum, was sozusagen deine Meinung ist, warum das so wenig auch trotzdem immer noch in der Psychologie mit einbezogen wird in der klinischen, also zum Beispiel, ne, der Einfluss von Diskriminierungserfahrung hast du ja jetzt auch schon so ein bisschen beantwortet, ne, weil es ja auch einfach, also auch die Medizin und die Psychologie sind ja auch nur so weit, wie die Zeit halt ist und irgendwie Mittel ihrer Zeit. Und ich habe im Vorfeld auch drüber nachgedacht. Ich habe auch schon ein paar Vorträge von dir gehört und du hast ja auch die Deconstruct Academy gegründet, so ein Fortbildungs mit Fortbildungsmöglichkeiten für rassismus-sensible Beratung und in den meisten, also ne, in klinisch psychologischen Studiengängen in den Ausbildungen und so ist das ja überhaupt nicht Teil, also alle Diskriminierungserfahrungen, ne? Und das, also ich fand es so spannend, dass wenn ich jetzt überlege, okay, wen würde ich gerne einladen? Also wir haben ja jetzt gerade schon gemerkt, ne, du hast natürlich einfach tausend Sachen mehr zu erzählen als über den Einfluss von Rassismus auf die Psyche und trotzdem wirst du ja sehr häufig zu dem Thema eingeladen, weil es einfach, es gibt neben dir, glaube ich, noch so zwei, drei, vier vielleicht Namen in Deutschland, ne? Amayi Boa, Zeppo Bollwinkel fallen mir jetzt ein und es werden aber immer die gleichen Personen eingeladen und da sieht man ja, dass es einfach nicht, es ist nicht Mainstream klinische Psychologie sozusagen darüber zu sprechen und es dient wahrscheinlich auch halt einfach noch zu sehr ja dem System, dass Menschen eben diese Erfahrungen machen und dann halt krank werden, anstatt sich aufzulehnen sozusagen. Und deswegen, also es ist meine Hypothese jetzt, und dass es deswegen halt noch so wenig auch Einzug findet sozusagen.
Ja, es ist, also es ist einfach eine gute Frage. Ich habe so einerseits auch ein Fragezeichen. Also ich, auf der einen Seite denke ich natürlich, ne, die deutsche, also in Deutschland die Forschung dazu ist einfach, also wurde bisher einfach nicht besonders gefördert. Und jetzt habe ich das Gefühl, es tut sich ja einiges. Es gibt ja das DECIM jetzt, das forscht, es gibt auch eine Professur, ich weiß gar leider nicht ihren Namen, aber die sozusagen gerade, wo ich gesagt habe, die auch den Fragebogen von Carter gerade übersetzt hat, die eine Professur zum Thema Rassismus hat und Gesundheit. Also es tut sich so langsam was und es gibt ja die IKK, die jetzt, ne, also wenigstens mal als eine Krankenkasse, auch das ist ja fraglich, ne, so, warum haben die Krankenkassen da eigentlich kein Interesse dran? Und ich denke, ne, also das ist wieder so eine total verquere Logik, weil, aber es ist halt eben kein Konsens. Es ist kein Konsens, noch nirgends gesetzt, dass es total krass wichtig ist und auch aus einer, ne, also letztendlich spielt ja in unserem System auch Geld immer eine Rolle, auch dass es finanziell sozusagen total die krassen Vorteile gäbe, wenn sozusagen das anerkannt würde, dass Menschen aufgrund dieser Erfahrungen eigentlich auch besondere Präventionsprogramme zum Beispiel davon profitieren können, ja? Oder man Zugänge viel oder nochmal verbessern oder ändern könnte. Und dann könnten eigentlich, denke ich, in the long run Kosten, viele Kosten gespart werden.
Ja.
Aber ich glaube, also ich habe so die Befürchtung, dass es eher andersrum ist, dass die Leute denken, oh ja, oh jetzt auch noch, dann kostet es ja, ne? Wer weiß, was da dann für Kosten auf einen zukommen. Und letztendlich ist es halt auch so, dass es ist ja auch ambivalent. Auf der einen Seite wünsche ich mir total viel Forschung, also zu den Zusammenhängen, zu den Diskriminierungserfahrungen und sozusagen der Gesundheit, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit und dass da einfach mehr gemacht wird. Und gleichzeitig hat man aber auch immer so ein bisschen Schiss, und ich glaube, das ist auch oft der Schiss der Communities, dass wenn da jetzt viel geforscht wird, dass es einem nachher auch wieder zum Nachteil gemacht wird. Ne? Also das gesagt, ne? Also dass dann ArbeitgeberInnen zum Beispiel sagen können, ach, Leute mit Migrationsgeschichte haben potenziell mehr Belastungen durch Diskriminierungserfahrungen und haben deshalb vielleicht potenziell mehr Ausfallzeiten. Also nicht, dass unsere Marktwirtschaft sich das leisten könnte bei unserem Fachkräftemangel. Aber ich meine nur, es kann eben auch in andere Richtungen gehen oder es kann in die Richtung gehen, was wir ja eigentlich wahrscheinlich auch erleben, dass man sagt, weiblich positionierte Personen, die haben einfach, ne, wissen wir, die haben anderen Load, die haben die, da. Und dann gucken wir doch, gibt es noch jemanden anderen, die wir lieber einstellen oder. Also nicht alles, was total das Potenzial hätte, uns auch zu unterstützen und uns zu stärken, hat auf der anderen Seite hat es eben auch so eine bedrohliche Szenarien, finde ich, solange eben auch nicht eine klare Positionierung der Gesellschaft dazu da ist, dass wir das Gute darin fördern wollen, dass wir sagen wollen, wir wollen inklusiver werden, wir wollen diese Unterschiede, diese Defizite, die an manchen Stellen entstehen durch die Strukturen, wie sie gebaut sind, die wollen wir ausgleichen. Wenn das die Haltung ist, dann ist es super und dann, glaube ich, sollte sich und wird sich da auch noch viel tun. Aber wenn es so ambivalent bleibt in die Richtung von so, oh ja, hat doch bisher auch immer funktioniert, jetzt machen wir mal nicht so viel Wind drum, dann ist das eher bedrohlich, weil dann wirst du im schlechtesten Fall nachher noch mehr Ausschluss erfahren durch neue Erkenntnisse. Ja, beides so.
Ja, weil es ja eben oft, wie du jetzt auch schon gesagt hast, dann doch um die Kosten geht, ne? Also, dass man halt nicht sagt, wir brauchen mehr Psychotherapieplätze, weil es den Menschen nicht gut geht und die brauchen Hilfe, sondern wir brauchen mehr Psychotherapieplätze, weil die Leute fallen aus und können nicht arbeiten und dann fehlt uns wieder das Geld und dann müssen wir auch Krankengeld bezahlen und so. Und das ist ja schon einfach das Absurde daran, dass man halt immer denken muss, okay, in der Logik des Systems nützt es dem System was oder nicht und nicht nützt es den Menschen was.
Genau, weil eigentlich müsste man ja noch mal ganz anders denken und sagen, okay, wow, wir haben so einen hohen Krankenstand wie noch nie. Das heißt, das ganze System, so wie es gebaut ist, hat noch nie so viel, wie soll man sagen, Konsequenzen gefordert für Menschen. Das heißt, eigentlich müsste man total daran interessiert sein, zu sagen, boah, wir brauchen so echt eine Idee davon, also so auch interdisziplinär, was eigentlich gerade wirklich Gesundheit fördert, wo wir unterstützen können, wo wir uns vernetzen können, wo wir neue Konzepte auch in Unternehmen sozusagen mit fördern und gucken, hat das einen positiven Einfluss, wenn zum Beispiel Unternehmen sich anders aufstellen. Es gibt ja viele auch Startups oder so, die sagen, wir versuchen hier ganz andere Strukturen einzuführen. Menschen nehmen Geld, so wie sie es brauchen, mal ist das mehr, mal ist es weniger, wir versuchen andere Hierarchien. Da. Und natürlich in manchen Systemen geht das schwerer als in anderen, also muss man jetzt auch nicht verschönern, wo es ganz manchmal so im Krankenhaus oder so, also muss es einfach mal so ganz klare Abläufe geben, aber es gibt trotzdem viele Bereiche, wo es, glaube ich, auch anders organisiert werden könnte oder mit weniger dem Prinzip von, ach ja, lass mal die Leute doch mal ausbrennen und dann kommen halt die Nächsten. Ja, und deswegen, also ich glaube, da wäre noch total viel möglich, wenn da so ein größeres Verständnis von Gesundheit wäre und eben nicht nur von, ah, das ist ein Defizit, da blutet, da müssen wir jetzt was machen, sondern eher von diesem in Salutogenese, also eher diesem Ansatz, wie fördere ich Verbundenheit, wie fördere ich Gesundheit? Was braucht der Mensch als Spezies eigentlich? Ne, das ist eben nicht nur diese Versorgung hier, sondern Menschen brauchen auch Verbundenheit. Was heißt es in Zeiten von Social Media? Wir wissen ja, Verbundenheit wird irgendwo größer. Gleichzeitig treffen sich Menschen teils weniger oder fühlen, ne, also das alles spielt halt so eine krasse Rolle gerade auch in unserer ganzen Gesundheitsentwicklung.
Und jetzt ist es ja nun leider so, dass wir auch das System ja nicht verändern können von heute auf morgen. Du hast es ja auch vorhin schon so schön gesagt, man muss sich manchmal erlauben zu träumen und dann vielleicht auch so Ideen entwickeln zu können. Was kann ich denn irgendwie tun in meinem Wirkkreis oder wenn ich mich organisiere. Aber wir sind ja jetzt, wenn man mit Blick mal auf die Psychotherapie guckt, leider halt immer noch in einem sehr individualistischen Feld, ja irgendwie, ich meine, beziehungsweise du arbeitest mit kleineren Systemen sozusagen auch, auch viel mit Einzelnen. Und wir haben ja auch in der Psychotherapie, so wie es in Deutschland ist und in Frankreich und keine Ahnung, so einen sehr eurozentristischen Ansatz, nicht, also keine oder sehr wenige bisher noch so Community Care Projekte und solche Sachen. Wo siehst du denn trotzdem Chancen für die, also aus der Psychotherapie? Also wie können wir den Menschen, die eben genau als Symptomträgerinnen unseres gesellschaftlichen Systems sozusagen kommen, was wir denen trotzdem mitgeben können?
Naja, also letztendlich, das sage ich auch in meiner Fortbildung immer, ich mache mir schon wie so eine, also ich gebe schon mehr Ressourcen raus, als quasi nur wir sitzen da und sozusagen versuchen miteinander zu sprechen, sondern ich versuche immer, die Menschen auch in die Aktivität zu kriegen, sich zu verbinden tatsächlich. Ich habe immer irgendwelche Insta-Channels oder irgendwelche Gruppenangebote oder irgendwelche Zeitungen oder Podcasts oder irgendwas, wo ich versuche, dass Menschen einfach mitzugeben, dass sie wirklich sich verbinden. Und ich habe einfach gute Erfahrungen gemacht, weil Leute dann irgendwie nach ein paar Monaten sagen so, boah, das war ein Game Changer. Ich war jetzt bei der Veranstaltung und ich war jetzt bei dem Chor-Treffen und ich habe jetzt dort noch Freunde gefunden und ich war jetzt hier bei Businesswoman, keine Ahnung. Also diese Vereinzelung, natürlich habe ich ja auch mit sehr vielen Menschen zu tun, die Rassismus erfahren und intersektional machen. Und die, da ist ja einfach, und das ist ja auch so Teil der Strukturen, dass wir quasi alle alleine zu Hause sitzen mit unseren Diskriminierungserfahrungen und so uns vereinzelt fühlen, obwohl wir überhaupt nicht vereinzelt sind, sondern das ist ja, sind ja immer Riesen. Gruppen sozusagen, die diese Erfahrung machen und sich da zusammenzutun und zu stärken gegenseitig und eben nicht in dieser Vereinzelung zu bleiben. Das ist, finde ich, ein total wichtiger. Also diese Community Care, Community Spaces ist einfach Teil von Heiler sein oder so in diesem ganzen Kontext. Alleine kommst du dem einfach nicht bei, sozusagen, so kommst du sowieso nicht bei, aber du kannst alleine sozusagen, kostet es auch sehr viel, ja. Und deswegen, das gehört schon immer so dazu. Und ich versuche mich halt in den Sitzungen, merke ich schon, auch immer mehr oder das immer mehr zu hinterfragen, was ich eigentlich gelernt habe. Ne? Also auch über Nähe und Distanz. Und manchmal frage ich mich eben auch, wer hat eigentlich welche Prinzipien auch eingeführt für den Therapieraum? Wer war denn die Bedrohung? Wer war bedroht? Und gilt das eigentlich für mich? Also bin ich diese Bedrohung, die es auszuschalten gilt? Oder, also, ne, oder, also ich will es jetzt gar nicht so Unruhe bringen ins Feld, aber ich merke halt so, dass ich das total spannend finde zu gucken. So diese Nähe, Distanz, was heißt das eigentlich, wenn wir in Bezug auf Machtstrukturen und so Therapie und Beratung machen, wenn Frauen oder weiblich gelesen, also weiblich positionierte Personen, Frauen zusammenkommen und in Bezug auf ihre Geschichte, die sie seit den Jahrhunderten haben in der Gesellschaft, was heißt es dann? Also wie sieht Heilung in so einem Raum aus? Also kann die sich an so eine Standarte halten im Gegensatz zu, keine Ahnung, einer anderen Konstellation und sind halt so Fragen, wo ich mich halt, wo ich, also ich habe da noch nicht auf alles Antworten, aber ich merke so, dass das, wo ich herkomme, hat keine Antworten dafür.
Ja.
Also ich muss dafür selber für mich Antworten finden und deswegen muss ich auch mir da wieder die Erlaubnis lassen zu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie nach dem Standardprozedere oder es ist auch nicht so, wie ich es gelernt habe, aber es ist trotzdem gerade richtig und ich habe trotzdem, weiß, was ich tue, wer ich bin und kann den Raum halten. Und man muss jetzt nicht komplett verschmelzen und nicht auflösen, aber trotzdem darf ich authentisch sein, ich darf in Verbindung gehen, weil in der Beziehung, in der Verbindung liegt die Heilung und nicht in den Methoden per se oder immer nur in dieser Agenda, die ich da mit reinbringe, sondern das mag ich ja auch im Systemischen, dass es eigentlich sehr prozessorientiert ist, dass es sehr darum geht, was die andere Person auch für sich will und dass ich den Raum halten darf dafür. Und dass eben sehr viel in so einem Raum möglich ist. Aber ich glaube, da gibt es ja einfach sehr viele unterschiedliche Arten zu arbeiten und sich diesen Themen anzunähern. Also so wie ich es erlebe, ist Beziehung einfach key. Und Beziehung in diesen auf diesen ganzen Wirkungsebenen und Machtverhältnissen bedeutet halt auch teils was anderes, als wir gelernt haben, weil wir haben es einfach gar nicht gelernt. Was bedeutet denn Beziehung, wenn ich eine schwarze schwarz positionierte Cis-Frau bin, was bedeutet das denn für den Raum, wenn da so oder so eine Person sitzt? Also was heißt denn dann Beziehung zwischen uns?
Ja.
Was ist denn dann möglich oder was müssen wir vielleicht noch sichtbar machen, damit wir wissen, was da gerade möglich ist und so. Das ist einfach eine spannende Frage.
Hast du da gerade ein Beispiel im Kopf, also zu so Machthierarchien im Therapieraum, was du jetzt gerade angesprochen hast?
Naja, ich war zum Beispiel mal eingeladen bei so einem Treffen. Wir waren, glaube ich, insgesamt 4 Personen und es ging darum, auch so einen für die queere Community so einen Zugang zu schaffen zu Therapie, also vielleicht zu Adressen auch zusammen und zu gucken, wo kann man sich andocken, wie kann man die Zugänge noch verbessern. Und dann habe ich halt so kurz geguckt und dann, genau, war eine weiß positionierte queere Person im Raum. Es war eine dark-skinned Person, Transperson im Raum. Es war eine männlich positionierte schwarze Person im Raum und ich war im Raum. Ich war light-skinned, weiblich positioniert und also als Frau positioniert und hetero, cis und ich habe so gemerkt, ach krass, jetzt ist es alles da. Und es wurde jetzt alles gar nicht explizit benannt, aber es war trotzdem klar, wie die Positionierungen sind. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Also wie viel Raum nehme ich jetzt ein? Und ich weiß, für mich ist es eigentlich, also ich habe das einfach gelernt und auch erfahren, dass es für mich als Light-Skinned schwarze Person schon mal einfacher ist, eigentlich viel Raum zu nehmen. Also sozusagen den Sprechstab relativ selbstverständlich zu bekommen, wogegen eine Dark-Skin-Person zum Beispiel oftmals weniger einen Sprechstab bekommt. Das heißt, das zu reflektieren und dann ja, in Bezug auf diese verschiedenen Ebenen zu gucken, wie viel Raum nehme ich mir jetzt, wie selbstverständlich nehme ich das, was ich kennengelernt habe, was normalisiere ich, was other ich in dem Moment, was ist so das, wo ich denke so, ah, krass, was habe ich für Impulse? Ne? Also das, also was man halt auch so in sich hat, so diese Unsicherheiten oder was würde ich gern wissen oder all dieses Zeug, was halt dann hochkommt, was man sich auch teils nicht erlaubt oder. Aber das zu spüren und das war total die schöne Erfahrung. Wenn man das so über die Jahre halt sich damit beschäftigt hat und es ist plötzlich da, man sieht es und man kann so in diese Verbindung gehen, in die Verbundenheit und gucken. Ist es gerade okay für den anderen, ne? Also man ist auch mit dem anderen und mit sich und man merkt einfach, das fühlt sich gerade stimmig an. So. Und das ist einfach auch was im Therapieraum einfach das ist, ne? Also ich mache auch manchmal Fehler und keine Ahnung, Misgender oder irgendwas ist mir gar nicht vor so langer Zeit wieder passiert. Aber ich glaube so diesen Versuch darin verbunden zu bleiben, zu sagen so, oh, ne, was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir trotzdem Beziehungen sein? Und das immer wieder aufzumachen und den Raum zu halten, das ist die Arbeit da drin.
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade auch in Bezug auf so Machthierarchien im Therapieraum, die natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel als weiße Therapeutin mit einer Person of Color Therapie mache oder ein
Ja.
männlicher Therapeut mit einer Frau oder, dass dann also dieses immer wieder reflektieren und aber auch, also ich habe den Eindruck, dass gerade Personen in Heilberufen, also vor allem natürlich so Ärztinnen, auch nicht alle, aber und aber auch Therapeutinnen, wir lernen ja immer so, ah ja, wir sind sozusagen die Heiler, wir sind in einem Heilberuf, HeilerInnen, und dann aber eben von diesem hohen Ross runterzusteigen und sagen, na klar, mache ich auch Fehler. Und wenn der Person mich darauf hinweist, dass ich irgendwie was Verletzendes tue oder so, dann irgendwie da auch authentisch darauf zu reagieren und sich irgendwie zu reflektieren und diese negativen Gefühle, die dann natürlich auch irgendwie mal hochkommen, auszuhalten und halt nicht sofort über diese Machtposition ja auch, glaube ich, passiert es schnell, in so was Defensives zu kommen und zu sagen, na, aber ich weiß ja, wie es läuft. So. Und das ist ja
Genau, das haben wir
gerade.
auch teils so gelernt, ne? Also das ist ja auch so
Ja,
drin.
und da ist es ja, also alles, was du jetzt erzählt hast, auch eine schöne Einladung, das halt auch zu hinterfragen. Und auch generell, ne, immer dieses manchmal ja sogar paternalistische von ich weiß, was dir jetzt gut tun wird, was natürlich absoluter Quatsch ist, sondern eben mit den Personen zusammenzuschauen, was, also, ne, also ich glaube, wir alle haben ja eigentlich in uns intuitiv auch einen Teil, der eigentlich weiß, was wir brauchen. Der ist halt nur manchmal einfach überlagert oder sehr leise oder so, und
So ist es. So ist
den
es.
dann zu finden.
So
Aber das,
ist
was
es.
du mit der Nähe gesagt hast, fand ich auch sehr interessant. Ich hatte, als ich noch in der Reha-Klinik gearbeitet habe, vor etlichen Jahren eine Situation mit einer ein bisschen älteren Frau, also lass die mal um die 50 gewesen sein, und die während der Reha, und das ist ja natürlich ein Rahmen, wo die Leute auch nicht lange sind, ne, und es einfach auch
Ja.
schwer ist, vieles zu halten, kam dann so ein Kindheitstrauma mit sexualisierter Gewalt durch ein Familienmitglied. Und das war, glaube ich, wirklich intensiv für sie. Und wir haben dann über den Fonds sexuellen Missbrauch, haben wir dann sozusagen Gelder für sie akquiriert, dass sie dann auch direkt eine Traumatherapie machen kann im Anschluss. Und die war dann so zum Abschied, oh, kann ich sie jetzt mal umarmen? So, und dann war ich natürlich noch, also angefangen mit der Ausbildung gerade, oh Gott, und Abstinenz und keine Ahnung was, aber intuitiv wusste ich, die braucht es jetzt gerade, weil das für die so ein krasser Prozess war, und sich dann halt irgendwie sowas auch zu erlauben, ne? Oder wenn ich irgendwie mit Personen mit einem Uterus und mit einem Zyklus Therapie mache und weiß, okay, es könnte halt einen Einfluss darauf haben, auf deren Stimmung und wie es ihnen geht, wo die gerade im Zyklus sind, und erwische mich dann auch immer wieder, wie ich dann spreche, naja, wir oder bei uns oder, ne, manchmal,
Ja.
oder wir als Frauen in unserer Gesellschaft und solche Sachen, und hab das auch abgelegt, darüber so zu erschrecken, sondern zu sagen, ich sitze da auch als Person, und den meisten Menschen hilft es auch voll, wenn man da sehr authentisch ist, ne?
Total, total. Also, weil ja die Vereinzelung, das, ne, das ist ja, was sozusagen in dem System, in diesem System liegt. Also du versuchst die Leute voneinander zu isolieren in diesen Erfahrungen, um dann jeden auch irgendwie in diese Maschinerie gut reinbringen zu können, weil wenn wir verbunden sind und merken, so manches macht überhaupt keinen Sinn, und wenn wir verbunden sind, merken wir so, hä, dann ist es viel schwieriger, ne? Also Massen zu was zu bewegen, als wenn du jeder Person einzeln sagst, so, ja, das macht man bei uns so, oder das ist wichtig oder richtig so, das, ja, okay. Also weißt du, das ist so voll künstlich, weil eigentlich sind wir verbunden, aber irgendwo fühlt es sich für mich manchmal wie so künstlich getrennt an. Und dann bezahlen wir dafür oder müssen das wieder herstellen, wieder diese Verbundenheit zu haben. Und selbst in einem Therapieraum, genau wie du sagst, dieses, oh, ich habe eine Person, wünscht sich jetzt eigentlich, dass ich auf der Schulter einfach so mal alles gut. Also und das soll quasi das nicht möglich sein oder verboten sein. Und dann merke ich so, okay, du merkst, du hast gerade beschrieben, du merkst es intuitiv von Mensch zu Mensch, dass diese Verbundenheit und dieser Wunsch, dass das gerade das ist, was heilsam sein kann, nachdem wir ja alles rational abgibt, ist ja nicht nur, dass ich ja nur gekuschelt habe, sondern ich habe ja Dinge
Ja,
angeguckt, ne?
genau.
Und das, ich finde, das muss möglich sein, weil man gucken muss, woher kommt dieses Abstinenzgebot und wer, für wen ist es total, wen schützt es, was macht es möglich, was macht es nicht möglich. Also auch sowas nochmal zu hinterfragen. Ich lasse mich auch voll überzeugen von der Palette von Dingen, die passieren können. Sozusagen, wenn das nicht eingehalten wird. Gleichzeitig, genau, passieren aber auf der anderen Ebene durch Berührung oder durch Zusammensein und Gemeinschaft erleben einfach auch ganz viele heilsame Prozesse, die irgendwie gar nicht mit einberechnet werden. Und da wünsche ich mir dann wenigstens einen anderen Rahmen, wo das möglich sein kann. Ja.
Oder dass man das, genau, dass man eben, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, halt dabei unterstützt, irgendwie anders in Gemeinschaften zu kommen, ne?
Genau, dann unterstützt anders in Gemeinschaften zu kommen, wo das möglich ist oder so. Aber ich glaube, es muss einfach immer auch so von der Haltung her die Idee sein, wo kann ich auch wirklich Nähe erfahrbar machen? Ne? Also, und nicht nur in meinem Kopf eben Dinge verstehen, sondern wo kann ich, also heilen kann ich, wenn ich Menschen nahe sein kann, in irgendeiner Form. Und Körper, also wir wissen, wir sind ja einfach Wesen, die sehr stark auch auf körperliche Nähe gehen. Da gibt es ja ganz viele Studien zu. Das ist nicht für alle Menschen möglich und auch nicht für alle Menschen einfach als Ressource da. Gleichzeitig ist es aber auch erwiesen, dass körperliche Nähe zum Beispiel natürlich Beruhigung bringt fürs Nervensystem. Also wir können auch nicht mal entlang unserer, also abseits unserer Spezies sozusagen handeln. Wir sind ja nicht nur rationale Wesen. Wir wissen ja, wo wir herkommen. Und da wünsche ich mir manchmal mehr einen Zugang auch wieder zu. Ja.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ich komme ja aus der TP, und ich meine, die Psychoanalyse ja auch, da ist ja, also das sowieso nochmal mit Projektionsfläche sein und Gegenübertragungsgeschehen und so. Die Abstinenz hat da nochmal
Ja.
so einen anderen Punkt. Aber da glaube ich eben auch, dass es, also es macht in ganz vielen Punkten Sinn, ne, um sich ja auch, also es gibt ja auch wirklich Momente, wo man gut verstrickt werden kann, und das hat natürlich, birgt natürlich auch Missbrauchsgefahren, also in alle
Ja, ich habe ja bei
Richtungen.
der TP-Ausbildung habe ich mal angefangen und da gefühlt das Viertelinstitut war da schon mit irgendwelchen Professoren, war mit irgendwelchen Ja, wie nennt man das dann, die so Lehrtherapeut, also die Lehrtherapie bei ihnen gemacht haben, irgendwie durchgebrannt. Also
Ja.
trotz des Abstinenzverbotes hast du gesehen, dass es nicht funktioniert hat, weil auch in der Gegenübertragung und Übertragung, ja, passieren Dinge, die einfach sich der Kontrolle auch entziehen und die auch menschlich sind, ja.
Ja, genau. Und ich denke nämlich auch, dass es deswegen wichtiger ist, darüber zu reden und nicht so zu tun, als wäre es eben nicht so und dann halt irgendwie das zu reflektieren. Und ich merke auch, dass ich ganz oft, also durch dieses Gegenübertragen zu üben, das so wahrzunehmen, sind so meine Antennen ganz fein und ganz schnell kommt bei mir dann auch eben doch so Rührung an oder Traurigkeit, dann kommen mir halt die Tränen. Das passiert mir ständig im Therapieraum und ich versuche das dann halt auch zur Verfügung zu stellen und das auch als eine Form von Nähe und Anteilnahme und halt nicht so, ne, dieses Bild, dieses klassische Bild vom steifen Psychoanalytiker, der keine Regung zeigen lässt und es ist sicherlich auch irgendwie in manchen Situationen irgendwie sinnvoll oder hilfreich oder keine Ahnung, aber ich habe, ne, wie du halt auch gesagt, dass die Erfahrung gemacht, dass diese Nähe und Anteilnahme und Authentizität halt irgendwie voll viel bewirken kann. Auch, was ja auch
Total, und ich
Sinn
glaube,
macht.
ja, und ich glaube, dass wir auch oft, ne, wenn man so von außen guckt, könnte man ja sagen, oh, das kann dies und jenes alles Schlimmes verursachen. Aber ich glaube, dass es viel öfter so ist, dass wir sehr intuitive Wesen sind und auch merken, was geht und wo wir auch nicht überfordern dürfen und so, ne? Also ich glaube, dass die wenigsten von uns in die mal eine Träne lassen, weil wir merken so, boah, das ist echt krass, was die Person gerade trägt oder ich trage es mit oder so, dass wir da in den Heulausbrüchen kommen, wo die andere Person uns trösten muss und gar nicht mehr uns beruhigen kann. Ich glaube, das ist
Nee,
sehr viel seltener,
ja.
sondern es ist eher so dieses, was du beschreibst, dass es eine Anteilnahme ist und dass das auch eine Validierung ist. Ja, das ist gerade total bewegend oder das ist gerade total schwer und ich kann das total gut nachfühlen. Und das schafft Verbindung und Verbundenheit und das Gefühl, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ich bin, was ich wahrnehme, ist valide. Und ich meine, das ist der erste Urmoment, wenn ein Säugling seine Mutter anguckt, da irgendwie eine Resonanz, ah, okay, ich bin irgendwie da und sie ist da und wir sind da. Und also weißt du, das ist ja wie so, hat einfach eine tiefe Bedeutung für uns, dieses Angenommensein.
Und ich glaube, das ist ja auch eine Chance, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, auch eine wunderbare Überleitung, glaube ich, eben wenn Menschen in den Therapieraum kommen mit Diskriminierungserfahrung, dass sie da einen Raum erfahren können, wo das zum Beispiel eben auch validiert wird. Ne? Also da muss man ja jetzt wieder, da sind wir wieder an dem Punkt mit, wie Psychotherapeutinnen sich fortbilden müssen und sich informieren müssen
Ja.
über solche Themen, damit sie überhaupt diese Validierung,
Validieren können, ja.
ne, damit sie überhaupt validieren können, aber dass das ja auch ein Raum sein kann von Psychotherapie. Klar, können wir nicht von heute auf morgen das System ändern, aber wir können Menschen, die darunter leiden und deswegen zu uns in die Praxis kommen, zumindest sagen, ja, es ist auch einfach wirklich richtig beschissen. So,
Genau.
und das ist, ne, also es ist diese Anteilnahme. Und dann ist aber eben jetzt noch meine nächste Frage, das ist ja auch, kann ja auch viel mit Hilflosigkeit verbunden sein, zum Beispiel eben zu merken, ne, vielleicht ist ja auch eine Person, die gerade erst realisiert, oh, ich erlebe halt irgendwie dies und das so und ich habe mein Leben lang schon Rassismus erlebt und deswegen sitze ich jetzt vielleicht unter anderem in Psychotherapie und oh Gott, das System ist halt so. Also wie kann man vielleicht auch zum Beispiel mit dieser Hilflosigkeit, die man ja selber vielleicht auch erlebt als Therapeutin, weil man kann ja auch gerade dann nichts an der Situation ändern, wie kann man damit umgehen?
Also letztendlich, wenn so eine Entrüstung oder Hilflosigkeit da ist, glaube ich, geht es ganz viel darum, also aus meiner Rolle heraus, den Raum dafür zu halten. Weil das ist ja das, wir haben keine schnellen Lösungen. Es gibt keine schnellen Lösungen. Ich kann nur diesen Raum dafür halten, dass das, was einem gerade sozusagen um die Ohren fliegt, was man gerade versteht über sich, über die Welt, über Zusammenhänge und was mir überhaupt vielleicht nicht so gesagt wurde, dass ich das so fühlen darf und alles, was dazugehört. Und natürlich versuche ich dann je nachdem auch zu gucken, okay, aber du bist ja trotzdem hier oder gerade deswegen hier, ne? Also, und wieder zu verbinden mit dem Coping, mit den Ressourcen, und das zu erinnern, ne? Also, egal, was ich feststelle, auch wenn ich feststelle, keine Ahnung, ich hatte jetzt gerade mit einer Bekannten nochmal über, keine Ahnung, über Hexenverbrennungen und die Rolle von starken Frauen in der Geschichte reflektiert. Und das ist ja auch wo wir dann merken, so, wenn wir uns dann angucken, so, ach krass, also was für ein Weg vor uns gegangen wurde. Und wie angepasst wir dann im Verhältnis dazu sind, auch was da eigentlich schon alles bewegt wurde, auch durch Frauen. Und das, ja, das ruft ja auch für Irritation hervor. Und man fragt sich, müsste man eigentlich mehr oder anders oder keine Ahnung. Und dann kommt man aber auch zu, ja, kommt man irgendwie zu dem Fazit, dass es total gut ist, es überhaupt erstmal zu verstehen, sich in diesem ganzen Kontext zu verstehen und auch anzunehmen, dass man hier ist und dass man quasi mit ganz schön viel dealt und das aber auch ganz schön gut macht. So, na, also diese Anerkennung darin und wieder diese Verbundenheit darin, dass man darin nicht alleine ist. Und dann natürlich, wenn quasi zum Beispiel Wut ist ja für mich eine herrliche Ressource auch, hat viel Transformationskraft. Man kann sie auch an ihr verbrennen und ausbrennen, aber man kann auch viel mit ihr tun. Also man kann auch viel transformieren. Und ich habe ja auch schon viele Aktivistinnen einfach begleitet, wo ich gemerkt habe, die haben einfach sehr viele tolle Sachen damit gemacht, ne, mit ihrer Wut und Entrüstung, um eben nicht in so einer, also um in die Selbstwirksamkeit zu kommen und nicht in nur in diesem Schockzustand zu verbleiben. Ja. Und da geht es dann eher um die Balance, ne? Also dass man trotzdem schafft, so diese Gefühle für sich so zu benutzen oder ka zu kanalisieren, dass man irgendwie sich selber möglichst nicht schadet. Ne? Also dass man einfach auch Ruhepausen findet und das Nervensystem jetzt nicht nur noch im Fight and Flight unterwegs ist. Ja.
Das ist ja auch was, was man gut in der Psychotherapie betrachten kann. Also wie kann ich für mich Räume schaffen, wo ich vielleicht auch, wenn ich trotzdem im System weiter bin, irgendwie zumindest eine kurze Auszeit für mein Nervensystem zum Beispiel schaffen kann, ne? Ohne
Genau.
vielleicht komplett. Also ich glaube, dass viele Menschen, die Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel machen, auch nachvollziehbarerweise zum Beispiel soziale Ängste entwickeln und halt eben nicht nur in der Angst, in der Vermeidung, weil dann habe ich ja trotzdem die Angst, sondern eben wirklich in Communities oder in einem sicheren Zuhause oder so, sich den Raum zu schaffen.
Genau. Und auch da zum Beispiel, weil wir dann oft so das auch pathologisieren, soziale Ängste und so, das ist einfach erstmal eine Coping-Strategie, um eben nicht, also wenn ich mich sozialen Situationen nicht aussetze, erfahre ich weniger Verletzungen und bin weniger im Stress. Also es ist erstmal eine total schlaue psychische Reaktion zu sagen so, oh nee, zu stressig, zu viel, zu bedrohlich, ich bleibe jetzt einfach mal hier auf meinem Sofa. Und das ist ja, in Anbetracht dessen dann total nachvollziehbar. Die Frage ist ja nur, würdest du eigentlich gerne hingehen? Und dann, ne, also, weil oft denkt man auch, man müsste, aber eigentlich sagt die Psyche so, nö, und schickt einem dann Ängste und sonst was. Und dann merkt man aber, eigentlich will ich da auch gar nicht hin, weil ich auch eben keinen Bock habe, irgendwie mich immer im Außen da irgendwie profilieren zu müssen oder irgendwie da mich sichtbar machen zu müssen. Nur wenn man denkt, also wenn der Leidensdruck, finde ich, an der Stelle entsteht, dass man sagt, so, nee, aber ich hätte eigentlich voll Bock, mein Licht da rauszulassen, zu zeigen, wer ich bin, was ich kann, meine Meinung, und ich kann das nicht und habe das Gefühl, ich bin da zu beklemmt sozusagen, weil ich diese, weil die Angst zu laut geworden ist, dann finde ich, lohnt sich das zu sagen, okay, dann gucken wir hin. Wie können wir die mitnehmen und trotzdem das Licht scheinen lassen? Ja.
Ja, das ist sowieso auch irgendwie was, was ich sehr spannend finde, weil du das von der Pathologisierung jetzt auch gesagt hast. Also ich meine, natürlich ist geschichtlich, vor allem in der Medizin, aber auch natürlich in der Psychologie, dass bestimmte Personengruppen und bestimmte Reaktionen, zum Beispiel auf Diskriminierungserfahrungen, ja auch sehr pathologisiert wurden. Aber auch überhaupt, ne, wer erstellt die Diagnosesysteme, an welchen Kriterien wird das festgemacht, diese Punkte?
Ja, das sind so absurde Diagnosen, ne?
Ja, genau. Und was ich aber dich gerne fragen würde, sozusagen im Hier und Jetzt. Du hast mal in einem Vortrag darüber gesprochen, da ging es, glaube ich, um einen Fall, um einen Jungen mit, der so ADHS-Vermutung hatte. Und dann
Ah
ging
ja.
es aber darum, dass das eben auch Folgen sein können, zum Beispiel, also in dem Fall jetzt halt von Diskriminierungserfahrung. Hast du da, genau, oder was sind deine Erfahrungen, wie sozusagen die Pathologisierung zum Beispiel von BIPOC, aber ja auch von queeren Menschen und so,
Ja.
über diese Diagnosen halt auch nach wie vor einfach noch sehr funktionieren?
Ja, das Ding ist halt, es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja weder, also es scheitert ja schon an einem Anamnesebogen sozusagen, es wird ja schon am Anamnesebogen, also sofern überhaupt die Leute welche haben, benutzen ja auch keine, was auch okay ist, aber trotzdem muss man ja irgendwie Dinge sozusagen in Erfahrung bringen. Und viele bringen ja schon nicht mal in Erfahrung einfach, was es da für Diskriminierungserfahrungen gibt. Und ne, also es gibt ja oftmals massive Erfahrungen, die dann nie erfahren werden, weil es einfach nie benannt wird. Und obwohl das total auch oftmals so traumatische Erfahrungen sind, wie bei dem Jungen eben auch. Und letztendlich war das dann auch kein großes Spektakel, nur dadurch, dass wir kurz davor hatte ich in dieser Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis wie so eine kleine Schulung gemacht, um nochmal eben auf die Zusammenhänge von Rassismus und Psyche hinzuweisen. Und dann kam eben dieser schwarze Junge, der von der Schule so klassisch geschickt wurde, einige schwarze Jungs, die von der Schule geschickt wurden, so, ja, Problemkind, hat irgendwie auf den Kopf gehauen, so nach dem Motto. Und sowieso hat er wahrscheinlich ADHS oder ist sozial irgendwie, keine Ahnung. Und dann hast du ja diese üblichen Bögen sozusagen, ne, diese normalen so Fragebögen. Und dann habe ich aber nochmal auf diesen Aspekt hingewiesen. Und dann haben wir das halt erfasst. Und dann kam halt raus, dass da sehr, sehr viele Rassismuserfahrungen gemacht werden, schon lange auch. Und dass auch dieses auf den Kopf hauen tatsächlich eine Folge war dieser rassistischen Gewalt, die er dort erlebt hat. Insofern, es stand in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erlebnis. Und das hatte ich bei einem anderen Jungen auch. Und das wird halt komplett ausgeblendet, wenn die Kinder vorgestellt werden. Also es wird nur gesagt, sie sind gewalttätig. Es wird überhaupt nicht gesagt, in welchem Kontext. Und dass diese Gewalt, also nicht, dass ich jetzt Gewalt beschönigen will, ich will nur sagen, Gewalt kommt ja oftmals auf davor erfolgte Gewalt. Und diese Gewalt wird aber komplett ausgegrenzt, selbst wenn die Kinder zu Lehrern oder anderen Bezugspersonen gehen in der Schule und sagen, ich habe das und das erlebt, der hat mich so und so genannt, der hat das und das mit mir gemacht, die lassen mich nicht mitspielen, da, da, da. Das wird alles nicht darunter oft gefasst und subsumiert. Aber wenn der Junge dann einmal irgendwie aggro ist, dann muss er in die Praxis und wir haben hier eine Sozialstörung und so. Und da haben wir eben nochmal anders hingeguckt und haben gesagt, okay, jetzt wissen wir diesen Aspekt, dann brauchen wir jetzt nicht hier, ich meine, das war sowieso ein Psychiater, der jetzt nicht auf, so von 0 auf 100 gesagt hätte, komm, machen wir hier Ritalin oder so, aber der hat schon gesagt, ah, okay, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt und hat auch sozusagen so einen Diagnosezusatz mit aufgenommen, ne? Also da gibt es, glaube ich, Z 61 oder so, der zumindest zur Diskriminierung als Zusatzmittel hat es mit reingeschrieben und hat auch gesagt, okay, dann lassen wir uns doch mal ganz anders rangehen. Nämlich, da musst du jetzt vielleicht auch nicht in der Diagnostikgruppe oder so, sondern wir reden mal mit auch mit den Lehrern. Ne? Da wird der Lehrer eingeladen, da wird es nochmal anders angeguckt und plötzlich merkst du, okay, vielleicht müssen die Mobber einfach mal ran oder vielleicht kann das Kind auch auf der Schule nicht bleiben. Das ist manchmal so, das ist schade, aber es ist oft so, dass eben natürlich die Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, die Institutionen wechseln. Hatte ich auch schon einen Jungen, der, glaube ich, 5 verschiedene Schulen gehabt hat, weil überall so viel Rassismus war. Aber die letzte war es dann. Aber ich meine nur, man kann einfach ganz anders nochmal gucken, was braucht das Kind potenziell, was spielt alles eine Rolle, wen kann man hinzuziehen, wenn man eben nicht diese individuelle Perspektive hat, also diese Individualpsychologie da anwendet und sagt, okay, es kommt jetzt so und so viele Sitzungen und wir arbeiten daran, wie es mit seinen Aggressionen, am besten noch mit so einem Aggressionstool so von Petermann, wo dann irgendwie der Koffer, im Koffer das Teufelchen braun ist und das Engelchen weiß und damit versuche ich dann Aggressionen zu verarbeiten. Das, also man kann es so falsch machen. Ich
Ja.
hatte auch mal tatsächlich ein Kind, das diesen Koffer gesehen hat und gesagt hat, also das stimmt absolut nicht für mein Leben. Da ist das Engelchen, das Weiße ist der Teufel und nicht andersrum. Und na, also da, aber wenn man das halt noch nie gehört in seinem Leben, ne, als Therapeutin oder als Beraterin, dann ja, kann man das halt einfach gar nicht mitdenken.
Ja, und überhaupt auch genau für solche Sachen wie das, was du jetzt geschildert hast, sensibilisiert zu werden, ne? Also
Ja.
wie werden denn zum Beispiel solche Figuren halt irgendwie überhaupt dargestellt? Das ist ja auch häufig noch in Lehrbüchern und weiß nicht was, irgendwie,
Überall,
ne?
überall, überall, überhaupt, also teils mit dem Material, also denke ich auch, das ist noch wirklich im letzten Jahrhundert. Es ist, ja, deswegen, es gibt so viele Ebenen, auf denen das einfach stattfindet und auch eben ab klein auf auch marginalisierte und diskriminierte Personengruppen betroffen sind, bewusst und unbewusst. Das schreibt sich halt so ein. Und wenn das gar nicht dann im Beratungs- oder Therapieraum gesehen werden kann, weil da einfach das Wissen fehlt, das ist einfach, ja, geht ganz viel verloren für alle Parteien. Ja.
Ja. Ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass das auch, also ich glaube, was halt ganz oft irgendwie ich mir vorstellen kann, ein Spannungsfeld ist zum Beispiel für Personen mit Migrationshintergrund, die halt tatsächlich zum Beispiel eben nicht, was weiß ich, in Europa aufgewachsen sind. Und dann ist das halt, geht man zum Beispiel mit psychischen Problemen ganz anders um. Ne? Also ich meine, das klassischste Beispiel ist, dass es ja manchmal dann tatsächlich, dass man eher zu so HeilerInnen geht oder zu Schamanen oder so. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, wenn man, du hast mal irgendwann mal das Buch erwähnt, ich habe das nicht gelesen, aber sich so dekoloniale Perspektiven auf Heilungsansätze sozusagen anschaut. Und wenn man dann aber halt irgendwie nach Deutschland kommt und in eine Psychotherapiepraxis geht und also schon allein das ja damit losgeht, dass man zum Beispiel vielleicht von seiner Familie erzählt und wie halt irgendwie Sachen geregelt sind oder laufen und man dann ja manchmal oder sogar wahrscheinlich halt eher häufig Psychotherapeutinnen irgendwie begegnet, die anfangen dann halt das irgendwie zu pathologisieren.
Total. Total. Also das hatte ich gerade wie neulich wieder in so einer Fortbildung. Da war ich, da ging es tatsächlich um Diagnostik in der Systemik sozusagen, weil ja die Systemik da ja nochmal auch besonders sich natürlich schwer tut mit den Diagnosen, weil es ja eben schon eine andere Haltung ist. Und da ging es aber auch darum, da sollten wir so, wir sollten eigentlich nur eine Verhaltensbeobachtung machen. Also wir sollten nur eine Dynamik zwischen zwei Personen beobachten in so einem Fallbeispiel. Und sobald aber die Information reinkam, dass der Vater quasi Türke war oder mit türkischem Hintergrund, war es nicht mehr möglich für diese Gruppe von Therapeutinnen, die da eigentlich das ja nur diese Interaktionsmuster interpretieren sollte, es war nicht mehr möglich. Also es haben so viele Vorurteile und also es war, die Leute haben wie sozusagen die Professionalität an den Kleiderhaken gehängt. Also es war einfach weg. Und das passiert halt voll oft. Also dass letztendlich es fast absurd ist, also was für Beispiele es gibt. Also weil man sich denkt, so, hä, das weiß ja jeder, also das ist oder jede, das ist ja nicht mal was jetzt so total krass mit Studien oder so, sondern es ist einfach so, die Leute verlassen ihre Professionalität. Die fangen plötzlich an zu sagen, ah ja, als ich letztes Jahr, keine Ahnung, im Urlaub war, da hat auch mich jemand gefragt, wo ich herkomme und keine Ahnung, oder so. In so einen Streit und in so eine Diskussion, aber das macht man ja sonst nicht als Therapeutin. Sonst hält man sich ja auch mit seinen Sachen distanzierter und sagt, okay, es geht ja um deine Erfahrung und nicht so. Aber plötzlich kommen die da, so wie so eine Stammtischmentalität kommt dann raus, wenn es sich um sowas geht und dann denke ich so, hä? Was ist hier los?
Ja, spannend. Also ich glaube, also weiß ich nicht, das ist meine Hypothese, aber dass das vermischt ist mit dem, was wir vorhin hatten, mit dieser Haltung, die ja oft vermittelt wird von die Heilberufe und die Leute, die wissen, was irgendwie gut ist, ne? Aber immer halt mit diesem eurozentristischen Ansatz von Psychotherapie und das Individuum, das funktioniert so und so. Und das andere, das natürlich wir eigentlich alle wissen, mehr oder weniger, je nachdem, wie wir halt aufgewachsen sind, okay, diskriminieren, andere diskriminieren, das sollen wir nicht, steht auch im Grundgesetz. Und wenn man dann aber, ne, wenn es dann darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, ah, okay, jetzt merke ich, hier komme ich gerade irgendwie an meine Grenzen, da muss ich irgendwie noch was irgendwie dekonstruieren und dann halt in so eine Abwehrhaltung geht und
Total.
weirderweise gerade in dem Raum, wo ja Abstinenz so hochgehalten wird, dann halt auf einmal wirklich absolut gar nicht mehr abstinent sein kann.
Nee, überhaupt nicht mehr. Deswegen, es ist total, deswegen, es beißt sich halt oft total, weil man sich denkt, so, auf der einen Seite gibt es super viele Regeln, aber dann, wenn wir in den Themenfeldern unterwegs sind, werden die dann irgendwie alle ganz schnell in die Mülltonne geworfen. Also insofern, ja, ist es eben ein konstruierter Raum und weil es aber konstruiert ist, ist es halt umso wichtiger auch zu sagen, okay, wenn wir das schon alles so hinkonstruieren, dann wäre es doch cool, mal noch ein paar andere Aspekte reinzunehmen in diese Konstruktion, ja. Wir brauchen ja nicht so tun, als wäre das sonst ein gesetzter Rahmen, sondern es ist ja auch durch uns konstruiert. Und dann können wir auch wieder es größer machen, bevor wir es wieder als Status quo nehmen wollen.
Jetzt haben wir ja schon ganz lange geredet und super viele spannende Themen besprochen, beziehungsweise ich finde es sehr bereichernd, sozusagen so viel auch von deiner therapeutischen Haltung ja irgendwie rauszuhören aus deinen Antworten. Vielleicht so ein bisschen, dass wir uns gegen Ende des Gesprächs orientieren, hätte ich noch eine Frage an dich. Wie ist es für gerade eben Menschen, die konstant Mikroaggressionen erfahren beispielsweise oder ja also nicht mal nur Mikroaggressionen, sondern ja tatsächlich auch einfach Gewalterfahrungen machen aufgrund von einer Marginalisierung zum Beispiel? Inwiefern ist Heilung, Heilung ist ja ein sehr großes Wort, aber inwiefern findest du, ist es möglich bei einer konstanten Neuverletzung? Oder bei einer potenziellen konstanten Neuverletzung? Also gerade bei Trauma sagt man ja auch, oder manche fahren den Ansatz, keine Traumatherapie, solange noch Täterkontakt besteht. Schwierig.
Ja, das ist auch schwierig. Also ich habe das ja, aber ich habe ja länger bei Opa gearbeitet und da habe ich auch gedacht, wenn es halt, wenn du halt in einem, ne, einen Nachbar hast, der dich zusammengeschlagen hat schon und du kommst einfach, du kannst aufgrund deiner sozioökonomischen Lage nicht da weg und du musst da bleiben und dieser Täter ist da jeden Tag und ist vielleicht sogar noch durchs Gericht legitimiert, dass er da wohnen bleiben darf oder so. Da ist die Psyche schlau, die kann nicht sagen, ach ja, ich habe jetzt mal kurz meine Ressourcen aktiviert, so ich beruhige mich jetzt wieder, sondern die sagt, nee, Alarm, Alarm, Alarm und das jeden Tag, weil einfach der Alarm da ist. Und deswegen erstmal, glaube ich, finde ich es wichtig, da auch wieder nicht zu verurteilen oder irgendwie so Erwartungen zu haben, dass Menschen, die sehr viel erlebt haben, dass sie das jetzt irgendwie schaffen müssen. Ich glaube, da ist im Grunde, ne, also jedwedes Störungsbild, das sich da ergibt, einfach auch als Lösungsversuch zu werten, halt, dass es nicht noch schlimmer ist, sozusagen. Also wenn Leute in Psychose gehen oder so, das einfach auch ein Stück weit. Ich kann das mittlerweile dann auch ja einfach nachvollziehen. Ne? Also auch wenn ich Menschen andere Dinge wünsche, aber oder wenn sie dissoziieren die ganze Zeit oder so. Ne? Also natürlich begleiten und gucken, was ist möglich, was kann man an die Hand geben, was kann man begleiten und wo kann man hinführen. Gleichzeitig eben auch dieses Anerkennen von, okay, wie viel lässt sich denn tatsächlich verändern? Also wie viel, also gerade bei Geflüchteten zum Beispiel, wenn die Umstände einfach so übel sind, also was, da ist dann Therapie, ja, einfach nur, das nicht einfach nur, aber ist aber ein Tool, nicht quasi komplett durchzuschnaggeln vielleicht, ja, dass man irgendwie es halten kann, zusammen dann, aber wo man einfach nachvollziehen kann, wenn die Person einfach dekompensieren will, es einfach zu viel ist. Ja, also ich bin ja auch in einer sozusagen privilegierten Position, ich habe ja hier eine eigene Praxis, bin noch sozusagen in Approbationsausbildung, aber bin trotzdem schon eine systemische Therapeutin. Das heißt, ich habe jetzt SelbstzahlerInnen, bis sie sozusagen später dann vielleicht dann auch über, weiß ich noch nicht, aber vielleicht über Kasse abrechnen werde. Das heißt, zu mir kommen natürlich auch viele Klientinnen, denen es möglich ist, diese Ressourcen aufzubringen. Oder ich habe auch so ein Modell sozusagen, wo das eine so ein bisschen das andere gegenfinanziert oder so. Aber letztendlich Personen, die einfach diese Möglichkeit nicht haben, die sehe ich auch nicht. Heißt, ne, ich habe auch mit bestimmten Personen eben zu tun. Muss man einfach auch mal fair enougherweise sagen.
Ja, ich glaube auch, ich habe letztes Jahr so einen Film gesehen, Everose und Rosa Parks. Das ist eine Doku über zwei Psychiatriestationen in Paris. Und da fand ich, weiß nicht, ob du das auch geschaut hast, aber da fand ich sehr interessant, wie der Psychiater und auch eine Praktikantin, glaube ich, sozusagen die Gespräche mit den PatientInnen und den KlientInnen geführt haben. Und ich wirklich so gemerkt habe, es geht hier gerade wirklich einfach nur darum, der Person einen Raum zur Verfügung zu stellen. Also natürlich, irgendwann gibt es das Ziel, ausziehen, vielleicht in eine Wohngruppe ziehen, wie kann ein eigenständiges Leben möglich sein? Aber mich hat das so beeindruckt, wirklich dieses gar nichts wollen von der Person, auch nicht den Wahn ausreden, kein gar nichts, einfach nur irgendwie ein Gespräch zu haben, so ohne da jetzt so einen Ansatz. Und ich glaube, das ist ja auch was in dem Moment halt irgendwie, ne, was ich so ein bisschen vielleicht auch rausgelesen habe bei dir mit dem, naja, es muss vielleicht auch jetzt erstmal gerade nicht besser werden. Natürlich möchte die Person, dass es ihr besser geht, aber eben auch anzuerkennen, das ist jetzt einfach halt gerade erstmal so. Und ich bin da jetzt einfach mit da.
Genau, und das sagst du was ganz Wichtiges. Also ich habe auch einfach gelernt, so dieses den Raum halten und selber nicht, also auch als Therapeutin, nicht selber was für die Person zu wollen, und den Raum zu halten. Und irgendwann meistens möchte die Person irgendwas selber für sich. Aber das ist ja das, was überhaupt erst im Vorschein oft kommt, wenn der Raum da ist, erstmal zu gucken, oh, ich kann das annehmen. Das ist wirklich ich bin gerade in dieser Situation oder das ist gerade ein Teil von mir und ich muss das nicht weghaben, weil dieses, ich will das weghaben, das baut wahnsinnigen Druck auf, das bindet wahnsinnig viel Energie. Meistens verstärkt es sich auch dadurch und sozusagen diese Ruhe reinzubringen, dadurch, dass man sagt, ey, wir haben alle Zeit der Welt und es darf einfach erstmal sein und so. Ja, ich habe da auch mal ganz nettes, ich meditiere manchmal und da so geführt, hatte da so eine Geschichte, die ich manchmal tatsächlich auch mitgebe, wo ein alter Mann mit einem Krückstock irgendwie an so einem reißenden Fluss, einfach so eine Geschichte dazu, an einem Fluss vorbeiläuft und dann fällt er ins Wasser und alle Beteiligten, die drumherum stehen, so, oh mein Gott, ne, das ist auch ein Wasserfall, der Mann kommt da nie mehr raus und hat schon große Angst. Und dann irgendwann sehen sie, dass er dann doch irgendwo steht im Wasser mit seinem Krückstock. Und dann haben alle ihn gefragt, ja, wie hast du das geschafft? Wir haben gedacht, du bist jetzt umgekommen. Und hat er gesagt, ich bin Wasser geworden. Und hat sich, ne, und das ist eine total hilfreiche Metapher für dieses, ich gebe mich ein Stück weit in die Bewegung des Lebens oder in das Chaos rein und versuche nicht die ganze Zeit dagegen zu arbeiten. Ne, also dieses, ich will Dinge nicht annehmen oder sie dürfen nicht so sein oder ich darf das nicht fühlen. Das ist das, was ausbrennt, die Leute. Mehr als alle Aktivitäten ist dieses, ich mache es, obwohl ich es eigentlich nicht will. Und dieses, ich mache es, obwohl ich es nicht will, muss eigentlich die Konsequenz haben, zu sagen, entweder lasse ich es dann, also ich tue es wirklich abspalten und dann ist es weg, oder ich gebe mich rein und komplett mit allem, was ich bin, ohne diese Widerstände, weil dann kostet es, das kostet einfach dann nicht so viel. Und das ist schon was, wo, also je nachdem, was wir besprechen, aber wo es oft stimmen kann, zu gucken, was heißt es jetzt gerade für dich und dein Leben? Wo möchtest du Energie aufwenden? Wo kannst du es gerade? Und wo sagst du so, ich nehme es gerade an, wie es ist und versuch da richtig durchzuschwimmen,
Ja.
zu gehen, ja.
Vielleicht ist letzte Frage, also ich muss jetzt gerade daran denken, dass das ja in ganz vielen Situationen stimmt. Also gerade wenn wir irgendwie zum Beispiel große Emotionen haben, habe ich jetzt gerade gedacht und die aber nicht haben wollen und ne, denken, das muss irgendwie oder wir müssen irgendwie sein. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Zwänge sozusagen im System oder Unterdrückungsmechanismen, und das, wo es ja
Ja,
dann irgendwie auch
genau.
so ein Balanceakt ist zu sagen, ne, also das nicht zu akzeptieren, aber sich halt in bestimmten Momenten auch nicht dran abzuarbeiten. Und deswegen die Frage an dich, also vielleicht irgendwie dein eigener Umgang, aber auch was du dir so erdenkst, wie können wir denn emotional umgehen mit uns und mit anderen in diesem System, was einfach halt für uns alle mehr oder weniger oder andere Unterdrückungsmechanismen aber bereithält?
Ja, gut, dass du diese Differenzierung nochmal aufgemacht hast, weil jetzt habe ich also daraus nochmal gemerkt, dass ich tatsächlich auch diese emotionalen Fahrten sozusagen mehr gemeint habe. Also, dass wenn ich zum Beispiel als Person wahrnehme, auch in Unterdrückungsmechanismen, dass ich das nicht mehr möchte zum Beispiel, ne? Dass ich das zum Beispiel auch da sein lassen kann, ne? Also, dass diese Gefühle, die mich sonst vielleicht die verboten wären oder wo ich denke, ah, oh, das macht nicht so einen Stress oder darf ich das überhaupt einfordern oder so? Also all diese Verbote, die ja auch wir gelernt haben, dass wir da zum Beispiel eine große Akzeptanz für entwickeln und sagen, ja, das darf jetzt alles sein und es darf auch alles sich so ein bisschen so und ein bisschen ängstlich und sonst was anfühlen, aber ich gehe da jetzt voll rein und lasse es einfach.
Passt zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit dem
Ja,
Mut.
genau. Genau, ja, ich lasse einfach das Dasein. Ich bin mutig, das Dasein zu lassen, genau. Und ja, deine Frage war, ich weiß nicht, wie hast du es genau gesagt, wie man
So einen
umgeht?
emotionalen Umgang mit sich und mit anderen in diesem System, mit den Unterdrückungsmechanismen aber sozusagen finden kann.
Also ich glaube, was mir viel hilft, ist schon dieser Gedanke von, ich weiß, was viele anders sehen, aber ich tatsächlich, wenn ich jetzt bei meiner Wahrheit bleibe, hilft mir die Haltung von Verbundenheit. Weil ich glaube, dass ich nur in der Lage bin, andere Menschen zu ermutigen, Dinge loszulassen, auch die uns nicht dienlich sind, die ihm oder ihr nicht dienlich sind, wenn ich gleichzeitig zeige, es hat keine Konsequenz in Bezug auf unsere Verbindung. Wir können verbunden bleiben und vielleicht sogar kommt da noch was Besseres. Aber wir können das schaffen, trotzdem Dinge loszulassen, die uns nicht dienen. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ich glaube, das ist auch eigentlich eine Sache, die gerade Menschen bewegt, also auch die gerade sehr extrem sind. So dieses Gefühl, wenn sie loslassen würden, wenn sie wirklich Dinge zulassen würden, die sie nicht kennen. Dieses Gefühl zu haben, dann sind sie lost, also dann sind sie nicht mehr angebunden. Und deswegen glaube ich, dass es eine Sache sein kann, da drin zu gucken, wie können wir verbunden sein und trotzdem einen Weg gemeinsam der Befreiung gehen, sozusagen. Ja, das hilft mir schon, ja.
Und das ist ja auch ein richtig schönes, rundes Schlusswort. Und greift fast alles zusammen, worüber wir heute gesprochen
Ja, schön, das freut mich, dass es dann so rund läuft. Sehr gut. Ja, schön.
Ja, Stefanie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute und ja, wirklich auch. Also ich habe den Eindruck, es war ganz, ganz organisch und irgendwie ganz, ja, ganz wohlwollend und ganz nahbar und ja, richtig, ich finde, es hat richtig viel drin gesteckt heute auch wieder, wie immer, aber
Ja.
in deinen Antworten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir. Da sein durfte. Thank you.